Liebe Geschwister, ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Verkündigung der totalen Niederlage des Feindes, des Satans und seiner Mächte und der totale Sieg Jesu Christi am Ende der Zeiten für den Feind Gottes, für den Satan, eine außerordentlich ärgerliche Sache ist. Wir wollen uns immer wieder bewahren lassen, wenn wir dieses tun, aber wir sind bewahrt in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sieg über die Feindesmächte. Ich möchte Ihnen heute zwei Personen vor Augen stellen, und das ist einmal Mordokai und zum anderen Haman, der Feind der Juden. Dies ist wie bei einer Ellipse, die ja anders als der Kreis zwei Brennpunkte hat. Das sind die beiden Brennpunkte der Heilsgeschichte. Wir dürfen dies einmal symbolisch sehen. Symbolisch gesehen ist Mordokai zu Deutsch die selbst ausfließende Myrrhe, die Myrrhe des Leidens, der Christus, der einen äonenlangen Kampf mit Haman, dem Satan, hat, dem Zentrum der Feinde, dem Haupt der Feinde Gottes. Das ist die symbolische Seite. Dass auch der Christus ein Mordokai ist, unter dem Zeichen der Myrrhe des Leidens, der selbst ausfließenden, freiwillig gespendeten Myrrhe. Dazu möchte ich nur ein Wort lesen aus Epheser 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Selbsthingabe Jesu Christi im Bilde der selbst ausfließenden Myrrhe. Das wäre die symbolische Seite. Dann aber die prophetische Seite. Da sehen wir nun in Mordokai das Volk Israel, das im Leiden steht, im Zeichen der Myrrhe. Und auf der anderen Seite im Bilde Hamans, Satans irdische Handlanger, die immer wieder bemüht waren, Israel als Verheißungsträger zu vernichten. Durch die Geschichte Israels hindurch, wir denken nur an den Judenfeind Hitler, in dem dies alles kulminiert hat und kulminiert ist, bis hin zu dem endzeitlichen Drachen und dem letzten Weltenherrscher, der das Sonnenweib aus Israel verfolgen wird, in loderndem Zorn und Hass. So stand ja Mordokai als Benjaminiter in der Erbfolge Sauls aus Benjamin, der damals die Amalekiter und ihren Fürsten Agag, das heißt Großgog, verschont hatte, weil er dem Worte Gottes nicht gehorsam war, dass Gott gesprochen hat, Krieg hat Yahweh gegen den Amalek bis in eschatologische Zeiten von Generation zu Generation. Und er muss nun das Gericht, das Saul nicht ausgeübt hat, nachvollziehen an den Fürsten Amaleks, der den Namen Haman trägt und der im Buche Esther auch Agag genannt wird, Großgog. Wir denken hier an den Gog aus Magog. Und nun möchte ich zunächst etwas zu der Biografie Mordokais sagen. Wir alle haben ja nicht nur eine äußerliche Biografie, deren Daten wir etwa angeben, wenn wir uns bewerben, in einer neuen Arbeitsstelle oder dergleichen oder zum Studium, sondern wir alle haben eine innere Biografie, eine geistliche Werdegeschichte, wo wir in einem Werden stehen unter der Leitung und Führung und Pädagogik des Heiligen Geistes. Das haben wir ja gestern Abend gesehen. Und ich kann das selbstverständlich nicht alles wiederholen. Und so möchten wir einen Einblick gewinnen in das Werden Mordechais und in einige Punkte seiner geistlichen Biografie, ehe wir uns dann Haman, dem Gottesfeind und dem Feind Israels, zuwenden. Wir erinnern uns noch einmal daran, dass Mordechai große Verdienste sich errungen hatte, weil er ein Attentat gegen den König Ahasveros aufgedeckt und vereitelt hatte, das die Kämmerer Bigdan und Teresch angezettelt hatten. Ich lese dazu noch einmal Esther 2, Vers 19 bis 23. Und als zum zweiten Male Jungfrauen zusammengebracht wurden und Mordechai im Tore des Königs saß, Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordechai ihr geboten hatte, und Esther tat, was Mordechai sagte, wie zur Zeit, da sie bei ihm erzogen wurde. Da hat sie also als Mädchen auch schon getan, was Mordechai ihr sagte, anders als heute die Übung ist. In selbigen Tagen, als Mordechai im Tore des Königs saß, ergrimmten Bigdan und Teresch, zwei Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen, an Xerxes den Ersten. Und die Sache wurde dem Mordechai kund, und er berichtete es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais. Und die Sache wurde untersucht und war gefunden. Und sie wurden beide an ein Holz gehängt, und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken oder in das Buch der Zeitbegebenheiten eingeschrieben. Allerdings wurde es dann vergessen. Es ist dann von Gott so geführt worden, dass der König Ahasveros in einer Nacht nicht schlafen konnte. Ich beneide ihn, dass es bei ihm nur eine Nacht war. Denn bei mir sind es oftmals häufige Nächte, zumindest Teile davon. Aber Gott hat es so geführt. Da lesen wir in Kapitel 6, Vers 1 bis 9, in jener Nacht floh den König der Schlaf, und er befahl, das Gedächtnisbuch der Zeitereignisse zu bringen. Darin wollte er blättern, ein wenig darin lesen, und sie wurden vor den König gelesen. Da fand sich geschrieben, dass Mordechai über Bigthana und Teresch, die beiden Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordechai dafür erwiesen worden. Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Und so weiter. Und dann fasst der König den Plan, Mordechai zu ehren. Es ist eine eigenartige Sache über diese Schlaflosigkeit des Ahasveros, indem wir in gewisser Weise auch das Handeln des lebendigen Gottes sehen. Die Juden haben in diesem Buche nachgeforscht und haben in Kapitel 3, Vers 8 eine Stelle gefunden, die, wenn man sie anders im Hebräischen vokalisiert, bedeutet, der eine schläft. An und für sich, wenn wir das nachlesen, Kapitel 3, Vers 8, finden wir etwas ganz anderes. Haman sprach zu dem König Ahasveros, da ist ein Volk zerstreut und abgesondert. Aber wenn man die hebräischen Buchstaben ein wenig anders vokalisiert, da ergibt sich dann dieser Satz, der eine schläft. Und der eine ist der einzigartige, Yahweh, der Gott, und Elohim Israels. Da denken wir an Psalmen wie Psalm 74, Vers 1 bis 2, wo der Psalmist fragt: Gott, warum hast du verworfen für immer? Raucht dein Zorn wieder die Herde deiner Weide? Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil des Berges Zion, auf dem du gewohnt hast. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da, keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. So heißt es dann in Vers 9. Und im Psalm 44, 22 bis 23 betet das leidende Israel: Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Erwache! Warum schläfst du, o Herr? Wache auf! Verwirf uns nicht auf ewig! Ja, es kann oft den Anschein haben, in den Zeiten des Leidens des Gottesvolkes, also auch Israels, dass der eine schläft. Aber das ist nicht die Wahrheit. So wie Ahasveros in jener denkwürdigen Nacht wach lag und im Buche der Zeitereignisse und der Denkwürdigkeiten nachlas, so dürfen wir uns erinnern an die eigentliche Aussage Gottes im Psalm 121, Vers 3. Siehe, der Hüter Israels, der Schomer Israel, nicht schlummert noch schläft er. Jahweh ist dein Hüter, Jahweh ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und das ist ja auch für uns die große, frohmachende Gewissheit, dass der Herr unserer gedenkt und sich unserer erinnert in jeder Lage, in jeder Situation, so wie sich hier Ahasveros erinnern durfte an die Verdienste Mordekais. Buch der Denkwürdigkeiten, vielleicht hierzu noch ein Wort Gottes aus Malachi 3, 16 bis 18. Da unterredeten sich miteinander, die Jahweh fürchten. Und Jahweh merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jahweh fürchten und welche seinen Namen achten. Ein Gedenkbuch. Also nicht nur ein Buch des Lebens, sondern auch ein Buch der Ereignisse, der Tagesereignisse, der Chroniken, worinnen auch wir geschrieben sind, mit unserem Jammer, unserem Elend, unserer Not, unserem Glück, unserer Freude, alles ist darin verzeichnet. Und dann heißt es weiter in Malachi 3, und sie werden mir, spricht Jahweh der Heerscharen, zum Sondereigentum sein an dem Tage, den ich schaffen werde, und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet noch einmal den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Und so ist ja dann auch Mordekai hochgeehrt worden. Ein zweiter Punkt. Mordekai beugt sich nicht vor Haman, der gefordert hat, dass alle ihn ehren müssten, weil Ahasveros ihn über alle seine Fürsten gesetzt hat. Dazu lesen wir aus Esther 3, Kapitel 1 bis 5. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß. Und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordekai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, zu Mordekai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordekais bestehen würden, denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jehuda wäre, ein Jude. Und als Haman sah, dass Mordekai sich nicht vor ihm beugte und huldigte, da ward Haman voller Grimmes. Aber es war in seinen Augen verächtlich, selbst die Hand an Mordekai allein zu legen, denn man hatte ihm das Volk Mordekais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreiche des Ahasveros waren, das Volk Mordekais zu vertilgen. Bis hierhin. Da denken wir an Daniel und seine Freunde, die auch die Huldigung vor dem goldenen Bilde Nebukadnezars verweigert haben. So wie es ja auch einmal ein Bild des Antichristen geben wird, von dem gefordert wird, dass alle, die auf Erden wohnen werden, ihm huldigen und dass ein jeder, der vor ihm nicht niederfällt, von diesem Bilde getötet werden wird. Oder denken wir an Jesus in seiner Wüstenversuchung, dem Satan sagte, nachdem er ihn auf einen hohen Berg geführt hat, falle nur einmal vor mir nieder und huldige mir, denn alle Königreiche dieser Erde sind mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Dem hat Jesus übrigens nicht widersprochen, denn für eine gewisse Zeit ist der Satan wirklich der Fürst dieser Welt, der Gott dieses Äons. Aber der Herr hat ihm geantwortet, es steht geschrieben, du sollst Jahwe, deinem Gott, allein huldigen, ihn allein anbeten. Oder denken wir an die vielen Märtyrer, die in der ersten Christenheit sich geweigert haben, Weihrauch dem Bilde des Cäsars zu streuen, der als ein Gott verehrt wurde, und die dafür in den Tod gingen. Ich denke hier an den alten Polycarp, der alt geworden war im Dienste Jesu und dem man nahelegte, ach, wir sehen, Sie sind ein so freundlicher Mann, streuen Sie einige Weihrauchkörner. Was Sie dabei denken, das werden wir nicht überprüfen. Und er hat gesagt, so lange nun diene ich meinem Herrn Jesus, den ich liebe, und nun sollte ich ihn verraten. Und da wurde er den Bestien vorgeworfen, dieser altehrwürdige Polycarp. Mordekai beugte sich Haman nicht. Es gibt apokryphe Zusätze zum Buche Esther, und daraus möchte ich einmal lesen. Dort steht geschrieben, in der Erinnerung an alles, was der Herr getan hatte, betete Mordekai folgendermaßen, Herr, Herr, allmächtiger König, in deiner Gewalt steht das All, und niemand vermag sich gegen dich aufzulehnen, wenn du Israel retten willst. Denn du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was es unter dem Himmel Wunderbares gibt. Du bist Herr über das All, und niemand kann dir, dem Herrn, widerstehen. Du weißt alles. Du weißt, o Herr, dass ich nicht aus Übermut, nicht aus Überhebung oder Ruhmsucht so gehandelt habe, mich vor dem hochmütigen Haman nicht niederzuwerfen, denn gerne wollte ich seine Fußsohlen küssen, um Israel dadurch zu retten. Nein, ich habe so gehandelt, um nicht die Ehre eines Menschen über die Ehre Gottes zu setzen. Ich will mich vor niemandem niederwerfen als vor dir allein, meinem Herrn, und nicht aus Stolz will ich so handeln. Und nun, Herr, mein Gott und König, du Gott Abrahams, schone deines Volkes, denn sie haben unsere Vernichtung im Auge und trachten danach, das dir von Anfang an zugehörige Eigentumsvolk zu vertilgen. Dann ein weiterer Punkt. Haman, das haben wir schon erwähnt, sitzt im Tore, und im Tore saßen ja, zumal im Tore des Königs, die Fürsten, die Amtsträger diejenigen, die der Ehre des Königs teilhaftig geworden waren und die von ihm gewürdigt worden waren, an der Reichsregierung teilzunehmen, wenn Mordokai als Bild Israels im Tore sitzt, dann dürfen wir darin eine Prophetie sehen darauf, dass Israel einmal im Reiche des Messias als Königsvolk, als ein Volk von Königen und Priestern eine große und bedeutende Ehrenstellung innehaben wird und Aufgabe durchführen wird. Aber in dieser Zeit saß Mordokai im Tore nicht so, wie er dort hätte sitzen müssen, in einer Ehrenkleidung, im vollen Ornat, etwa geschmückt mit Würden und Ehrenzeichen, sondern er saß dort demonstrativ in einem Trauerkleid, in Sacktuch und Asche. Er war wahrlich ein trauernder Zions, wie einmal diese Menschen genannt werden im Propheten Jesajas, die um den Zustand des Volkes Gottes Trauer leiden. Das sind hoffentlich auch wir, wenn wir den Zustand der Gemeinden heute sehen, die mehr und mehr dem Bilde Laodiceas entgegengehen, dass auch wir trauernde Zions sind, so wie es Mordokai war, der in Sacktuch und Asche im Tore des Königs saß, und so wie es der Apostel Paulus gewesen ist, der um Israel trauerte wie Mordokai, so wie es in Römer 9 geschrieben steht: Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Bannfluch von Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, damit einige von ihnen gerettet würden, trauernde Zions. Auf Befragen Esthers, was das wäre und warum das wäre, dass er in dieser Weise im Tore des Königs sitzt, was nicht gestattet war, berichtet Mordokai dem Kämmerer Hadak seine Gründe. Ich möchte dazu auch noch einmal in das Buch Esther hineinschauen, Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Und als Mordokai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordokai seine Kleider und legte Sacktuch und Asche an. Und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Geschrei. Und er kam bis vor das Tor des Königs. Denn zum Tore des Königs durfte man nicht in einem Sackkleide eingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall, wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklagen. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Und die Mägde Esthers und ihre Kämmerer kamen und taten es ihr kund. Da geriet die Königin sehr in Angst, und sie sandte Kleider, dass man sie Mordokai anziehe und sein Sacktuch von ihm wegnehme. Also Wechselkleider. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattak, einen von den Kämmerern des Königs, den er zu ihrem Dienste bestellt hatte, und entbot ihn an Mordokai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Da ging Hattak zu Mordokai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tore des Königs lag, und Mordokai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war. Mordokai lehnt das Wechselkleid der Königin Esther ab. So hat ja die Christenheit Israel im Exil und im Leiden, Israel in der Diaspora, oftmals ein solches Wechselkleid angeboten. Die Christenheit hat Mordokai angeboten, sie mögen doch sich taufen lassen. Sie mögen doch die Gottesdienste besuchen und in die Dome gehen Und dann würde man sie verschonen und würde die Pogrome nicht über sie ergehen lassen. Aber die Juden haben immer und immer wieder diese Angebote abgelehnt. Ich erinnere an Luther. Martin Luther hat in seiner ersten Zeit, als der Durchbruch der Reformation geschehen war, die große Hoffnung gehabt, dass wenn nun Israel das wahre Evangelium erfahren würde, befreit von den Fesseln Roms und von all den verderblichen Dingen, die damals im katholischen Raum geschehen waren, dass nun die Juden in Europa das Evangelium annehmen und sich bekehren würden. Das Wechselkleid angeboten durch die Königin Esther. Und er hat sogar Rabbiner herangezogen, die ihm bei der Übersetzung des Alten Testamentes geholfen haben, was viele gar nicht wissen. Eine große Hoffnung. Er stand zunächst den Juden ganz freundlich gegenüber. Als sich das dann nicht erfüllte und als die Juden das Wechselkleid ablehnten und als sie auf seine Hoffnungen nicht eingingen, da wurde der alte Luther zu einem glühenden und fanatischen Judenhasser, der in seinen Schriften gegen die Juden und ihre Rotten angewiesen hat, die christlichen Fürsten mögen doch die Juden verfolgen und ausrotten, ihre Synagogen, ihre Schriften anzünden und die Juden aus Europa verjagen. Und schrecklicherweise haben sich dann Nazi-Größen vor dem Nürnberger Tribunal auf Luther berufen und haben gesagt, wir haben nur ausgeführt, was Martin Luther uns angewiesen hat. Damit möchte ich die Größe dieses Reformators keineswegs herabsetzen. Aber ich wollte dies nur, um zu illustrieren, was es um das angebotene Wechselkleid wäre, das Mordecai abgelegt hat. Aber es wird die Zeit kommen, da wird dann auch Mordecai eingekleidet in Würden und Ehren und Herrlichkeit. Er, der Trauernde Zions, dazu lese ich Jesajas 61, Vers 3. Dort heißt es, der Messias ist gesandt und durch Gottes Geist zu diesem Amte gesalbt, um den trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche. Freudenöl, das heißt Geist der Freude, statt Trauer. Ein Ruhmesgewand, das heißt ein Gewand der Herrlichkeit, statt eines verglimmenden Geistes, damit sie genannt würden Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jahwes zu seiner Verherrlichung. Ja, das dürfen auch wir als Verheißung Gottes nehmen. Wenn wir trauernde Zions sind, die um den Zustand des Gottesvolkes Leid tragen, Trauer tragen, dass wir einst gekrönt werden in dieser herrlichen Gewandung Gottes, in dem christusgleichen Leib der Herrlichkeit. Und so ist es auch Israel verheißen als seine endzeitliche, eschatologische Einkleidung durch den kommenden Herrn. Denken wir nur an die Kleidung des Sonnenweibes aus Israel, die wir vorhin vernommen haben aus dem Wort zu Anfang. Sie ist bekleidet mit der Sonne, das heißt mit Jesus Christus selbst. Sie hat 12 Sterne um ihr Haupt. Das sind die 12 Stämme Israels, aber auch die 12 Apostel und Lehrer Israels. Und sie hat den Mond unter ihren Füßen. Das heißt den Satan unter ihren Füßen. So wie es Paulus gesagt hat in Römer 16. In Kürze wird der Gott des Friedens den Satan unter eure Füße zertreten. Eschatologische Einkleidung. Und so hat es dann auch Mordecai erfahren. Dazu aus dem Buche Esther wieder 2 Stellen. Kapitel 6, Vers 3 bis 9. Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordecai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sprach der König, wer ist im Hofe? Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem Könige zu sagen, man möge Mordekai an den Baum hängen, welchen er für ihn bereitet hatte, 50 Ellen hoch. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hofe. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm, was ist dem Manne zu tun, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders als mir sollte der König gefallen haben, Ehre zu erweisen? Und Haman sprach zu dem König, der Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich bekleidet, und das Ross, auf welchem der König reitet, und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird. Also höher geht's nimmer. Und man übergebe das Kleid und das Ross den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs. Und man bekleide den Mann, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat. Und man lasse ihn auf dem Rosse durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her, also wird dem Manne getan, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat. Und dies geschieht dann nicht dem Haman, sondern dem Mordekai. So fängt Gott die Weisen, auch die Fürstentümer und Gewaltigen der Finsternis in ihrer List. Es sind 7 Stücke, die hier dem Mordekai verheißen werden. Dann noch Kapitel 8, Vers 1 bis 2. An selbigem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers der Juden. Und Mordekai kam vor den König, denn Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihm Mordekai und damit unumschränkte Handlungsvollmacht. Denn alle Verträge wurden mit dem Siegelring des Königs besiegelt. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Wir werden dann noch sehen, dass wir in diesem Hause Hamans, in diesem Hause Satans, den Kosmos zu sehen haben, der ihm noch untergeordnet hat, ist und der im Bösen liegt. Und aus dem gleichen Kapitel, Vers 15 bis 16, und Mordekai ging von dem König hinaus in königlicher Kleidung von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel von Byssus und Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Das ist die endzeitliche Einkleidung Israels, der trauernden Zions, dargestellt in Mordekai, dem, der zunächst im Trauerkleid und in Sacktuch und Asche im Tore des Königs saß. Noch einige wenige Dinge, dann ist die Halbzeit um und dann werden wir zu Haman übergehen. Eigenartigerweise hat Ahasveros den Haman selbst nicht gerichtet, nachdem sein verderblicher Plan, die Juden in Persien auszurotten, offenkund geworden ist. Er hat gesagt, meine Briefe dürfen nach dem Gesetz der Meder und Perser nicht widerrufen werden. Er hatte ja zunächst Briefe über Haman hinausgehen lassen in alle 127 Provinzen, worinnen geschrieben war, dass alle Juden vom ermordet, vertilgt und ausgerottet werden dürften. Aber durch Mordekai und durch Esther lässt er nun erneut Siegelbriefe im Namen des Königs hinausgehen, um das Gericht an Haman und an allen Feinden der Juden zu vollziehen, an denen, die sich bereits bewaffnet hatten in allen Provinzen Persiens, um die Juden abzuschlachten. Und darin dürfen wir ein Bild sehen. Der Vater im Himmel richtet niemanden. Alles Gericht hat er dem Sohn übergeben und dieses Gericht wird dann ausgeführt, einmal durch Israel gegenüber den aufrührerischen Völkern dieser Welt und durch die Gemeinde, durch die einmal Gott Engel und Menschen richten wird. Dazu auch einige Worte, Johannes 5, 22, denn der Vater selbst richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Vers 27, der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Sohn Adams ist, das heißt der Weltvollender. 1. Korinther 2, 6, Vers 2 bis 3, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Und in 2. Korinther 1, 20 heißt es, denn so viele der Verheißungen Gottes auch sind, in ihm, in Christo, ist das Ja und das Amen. Und sie werden ausgeführt, Gott zur Verherrlichung, durch uns. Also, das Gericht an Haman und dem Hause Hamans wird ausgeführt durch Esther, die Gemeinde, und durch Mordechai, dem neuen und versöhnten Israel. Selbst das Gericht über Israel wird einmal auch durch uns mit durchgeführt werden, damit Israel eingehen könne in die Wiedergeburt, so wie der Herr Jesus es vorhergesagt hat in Matthäus 19, Vers 28, als die Apostel ihn fragten, was wird uns dafür werden, dass wir alles verlassen haben und dass wir dir nachgefolgt sind. Und da sagt der Herr, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet auch ihr mit ihm sitzen, auf 12 Thronen richten die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Das heißt, in der Zeit der kollektiven Wiedergeburt und Erneuerung Israels und seiner eschatologischen Einkleidung in das Ruhmesgewand, in die Neuheit des Lebens. Und dieses Gericht wird durchgeführt zum Zwecke der Erneuerung Israels. Auch wir werden an diesen Liebeszielen Gottes beteiligt sein. Das biografische Reifeziel Mordechais ist erreicht in Kapitel 10. Und da dürfen wir auch noch hineinschauen in Esther 10, dem kleinsten Kapitel. Und der König Ahasveros legte dem Lande und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu welcher der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben in dem Buche der Chroniken der Könige der Meder und Perser? Denn Mordechai der Jude war der zweite nach dem König Ahasveros, also der Vizekönig, und groß bei den Juden, und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zur Wohlfahrt seiner ganzen Generation. Ja, das ist wunderbar, wenn auch wir, wenn wir bereit sind, unseren Weg im Zeichen der selbst ausfließenden Myrrhe zu gehen, unseren Brüdern wohlgefällig und angenehm werden. So viele Feinde wir auch andererseits in der Gemeinde Gottes haben, dem Herrn sei es geklagt, die sich nicht beugen wollen dem, was im Buch der Zeitereignisse prophetisch niedergelegt ist. Letzten Endes ist dies das Buch der Ehrung Mordechais, die Prophezeiung der Wiederherstellung Israels und die Prophetie von den künftigen Ämtern der Gemeinde Jesu Christi. Aber denen, die wirklich aus dem Geiste sind und der gleichen Gesinnung, der Gesinnung Jesu Christi, dürfen wir wohlgefällig sein. Das wollen wir uns doch erbitten, dass wir der Menge unserer Brüder, wenn auch nicht allen, wohlgefällig sind, dass wir das Wohl der Gemeinde des Volkes Gottes suchen und zur Wohlfahrt unserer Generation reden und unser Zeugnis ablegen. Ja, so kann sich dann erfüllen Hohelied 1, Vers 3, auch von Mordokai, dessen Name bedeutet selbst aus fließende Myrrhe. Dein Name ist ausgegossenes Salböl. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass die Myrrhe der bedeutendste Bestandteil des Salböles war, mit dem Priester, Könige und Propheten gesalbt wurden. Ein Bild des Heiligen Geistes. Nun zu Haman. Ich muss eilen. Wir sahen in Haman symbolisch Satan. Wir sahen in Haman andererseits alle irdischen Marionetten Satans, die versuchen, Israel zu verfolgen und die Gemeinde zu verfolgen. Satan wird ja in Johannes 8 der Mörder von Urbeginn genannt, der Vater der Lüge, der Fürst dieses Kosmos. Und in Epheser 2, Vers 2, der Geist des Vollmachtsbereiches der Luft, der Atmosphäre und der Stratosphäre, die um die Erde herum ausgebreitet sind und worinnen er seinen Vollmachtsbereich hat, so lange, bis er durch den Fürstenengel Michael auf die Erde herabgestürzt wird. Epheser 2, Vers 2. Und Stratosphäre bedeutet zu Deutsch die Sphäre der Heere, der Heerlager, unsichtbarer Heerlager der Finsternis. Und da verstehen wir, dass der Apostel Johannes einmal sagen kann, dass der Kosmos, dass die Welt im Bösen liegt, wie der Embryo in einer Schwangeren. Das ist die wahre Sachlage. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 wird Satan sogar der Gott dieses Äons, dieser Weltzeit genannt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass einmal ein Mensch kommen wird, gezeugt vom Satan, der Gesetzlose, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, am Ende dieser gegenwärtigen Weltzeit. Haman wird bezeichnet in seinem vollen Namen Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter von Amalek. So ist sein voller Name. Mit seiner Frau Serech und mit seinen Söhnen wird er 66 Mal im Buche Esther erwähnt. Haman heißt zu Deutsch der Aufwiegler, der Tobende. Hammedata bedeutet der Erwünschte oder Zorneshitze oder der vom Mond Gezeugte. Also der, der gezeugt ist von Satan selbst. Amalek bedeutet der das Volk aussaugt oder Mühsal in der Tiefe. Und Agag bedeutet Großgog oder gewaltiger, kriegerischer Riese. Alle diese Namen, diese vier Namen haben Zahlwerte mit dem Faktor 13. Das möchte ich einmal für die erwähnen, die das auch interessiert. Haman der Agagiter, 13 mal 9. Haman der Sohn Hammedatas, der Agagiter, 13 mal 63. Serech, seine Frau, 13 mal 13 mal 3. Die Summe der Namen seiner 10 Söhne, 13 mal 788. Ja, das ist schon von Bedeutung, weil die Zahl 13 ja wirklich eine Zahl der Revolution, des Aufbegehrens, der Revolte ist. Und Haman bedeutet ja der Aufwiegler, der Tobende. In Kapitel 3, Vers 1 bis 2 wird uns berichtet, dass er vom König Vollmacht bekam und den Thron über alle Fürsten, die bei ihm waren. Wir haben dieses Wort schon gelesen. Und da müssen wir bedenken, dass für eine gewisse Zeit der lebendige Gott dem Satan und seinen Mächten, den Fürstentümern und Gewaltigen in der unsichtbaren Welt, tatsächlich eine rechtliche Befugnis im Rahmen des Heilsplanes gegeben hat. Wir dürfen nicht denken, dass Satan einfach aus sich selbst heraus diese Macht entfalten könnte. Wenn Gott seinen Geist an sich zurückzöge, würde alles Lebendige, alles Erschaffene, auch Satan mit seinen Mächten, in einem Nu in nichts vergehen, wie es im Buche Hiob heißt. Und das ist das große Rätsel der Heilsgeschichte, dass Gott aus bestimmten Gründen seiner Heilsgeschichte diese Mächte noch am Werke erlässt. In Esra 9 werden nun seine Söhne genannt, und in diesen Söhnen dürfen wir die satanischen Mächtegruppen sehen, die Fürsten, die auf seiner Seite stehen oder die bei Haman waren. Ich lese aus Kapitel 9, Vers 10, 6 bis 10. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Männer. Und sie töteten Paschandata und Dalfon und Aspata und Porata und Adalja und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vayesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamadatas, des Widersachers der Juden. Im hebräischen Text des Satans der Juden. Satan heißt ja Widersacher. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Die Namen dieser Söhne bedeuten zu Deutsch Gesetzeslehrer, der Fallende, der vom Ross Gezeugte. Das sind schöne Namen. Der durchs Los Gegebene, der Feuergott. Die Perser hatten ja eine Feuerreligion. Der Ariersohn. Aha, da haben wir es auf einmal auch mit den Ariern zu tun. Das höchste Wesen, das ist aber nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern der Gott dieser Weltzeit. Der Löwengleiche, das Ariergeschenk, noch ein Arier, der Sohn des Mannesalters. Ich habe einmal nachgezählt, wie viele Mächtegruppen, unsichtbare Mächte in den Briefen des Apostels Paulus als Mächte genannt werden, die auf seiner Seite stehen. Und es sind tatsächlich 10 Bezeichnungen, die uns auch etwas verraten über die vielgestaltige Fülle der Geisterwelt, auch jener Geisterwelt, die nicht auf der Seite Gottes und des Lichtes, sondern auf der Seite Satans stehen. Wie wir vorhin gehört haben, dass der Drache mit seinem Schwanze den dritten Teil der Sterne mit sich in seinen Fall hineinzog. Paulus nennt Götter oder Elohim. Er nennt Satans Engel. Drittens, Fürsten dieses Äons, dieser Weltzeit. Viertens, Fürstentümer oder Urmächte. Fünftens, Gewaltige oder Vollmachtsträger. Sechstens, Herrschaften. Siebtens, Mächte oder Kräfte. Achtens, Kosmokratoren der Finsternis oder Weltbeherrscher. Neuntens, Geistesmächte der Bosheit. Zehntens, Thronmächte oder Throne. Es gibt auch einen Thron des Verderbens und Throne der Finsternis. Das zur Erläuterung zu den 10 Söhnen Hamans, zu den 10 satanischen Mächtegruppen, die auf seiner Seite stehen. Da möchte ich einmal etwas sagen. Der Kampf der Gemeinde Gottes, der Gemeinde des Leibes Christi, geht nie und nimmer gegen Mächte des Lichtes. So wie in unseren Kreisen jetzt neuerdings kolportiert wird. Das ist eine Lästerung von Herrlichkeiten, wenn wir solches sagen. Sondern der Kampf der Gemeinde Gottes geht nur gegen Mächte der Bosheit und der Finsternis, die sich gegebenenfalls verkleiden wie Satan selbst in einen Engel des Lichtes. Das ist etwas anderes. Verkleidung als Engel des Lichtes. Weshalb Paulus sagt, es gibt auch Diener, die sich als Diener Jesu ausweisen und die doch Diener Satans sind. Das ist ein hartes Wort aus seinem Munde. Bedenken wir bitte, dass nach Hebräer 1, Vers 14 Gott die Lichtesmächte ausgesandt hat zum Dienst an denen, die die Errettung erben sollen. Bedenken wir, dass nach 1. Petrus 1, 12 die Engel des Lichtes hineinzuschauen begehren in das Geheimnis der frohen Botschaft, mit der wir heute bedient werden, weil die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Aber sie haben den Wunsch, dieses Evangelium kennenzulernen. Das ist nie und nimmer der Wunsch der finsteren Mächte. Sie sind ausgesandt zum Dienst an den Heiligen. Sie sind Täter des Willens Gottes. Ja, sogar Täter seines Wohlgefallens, wie es in den Psalmen heißt. Und so wie Haman seine Söhne mit hineingerissen hat in sein Verderben, so reißt Satan alle jene Mächte mit hinein in sein Gericht. Wir denken daran, dass Haman zunächst seine Erhöhung erhofft hat bei Esthers Festmahl. Wir haben es vorhin gelesen. Er dachte, der König rede von ihm und habe ihm die Ehrung und die Einkleidung in Würde und Herrlichkeit angekündigt. Aber dann flammt in ihm eine große Angst auf. Ich darf noch lesen ab Esther 6, Vers 12 bis 14. Und Haman erzählte seinem Weibe Serech und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und sein Weib Serech zu ihm: Wenn Mordekai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Samen der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Während sie noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs herbei und führten Haman eilends zu dem Mahle, das Esther bereitet hat. Und dann entflammt seine Angst und er wird mit seinen Söhnen in den Untergang hineingerissen. Ja, ich sehe, dass meine Zeit zu Ende geht. Über diese Befürchtung Satans möchte ich aber doch noch ein Wort aus Hiob 15 lesen. Von ihm, dem Gesetzlosen, ab Vers 20. Alle seine Tage wird der Gesetzlose gequält. Und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart, in der Perspektive Gottes, vor dem 1000 Jahre wie ein Tag sind. Die Stimme von Schrecknissen ist in seinen Ohren. Im Frieden kommt der Verwüster über ihn. Er glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis. Er ist ausersehen für das Schwert. Er schweift umher nach Brot. Wo sollte er es finden? Er weiß, dass neben ihm ein Tag der Finsternis bereitet ist. Angst und Bedrängnis schrecken ihn. Sie überwältigen ihn wie ein König, gerüstet zum Sturm, weil er seine Hand gegen Gott ausgestreckt hat und wider den Allmächtigen trotzte. Und Vers 30, er entweicht nicht der Finsternis, seine Schößlinge versenkt die Flamme und er muss weichen, durch den Hauch seines Mundes, so wie einmal der Christus, wenn er wiederkommt, durch den Hauch seines Mundes den Antichristen und all sein Heer vernichtet. Wir stehen vor dem Rätsel, warum Ahasveros Haman zunächst für eine gewisse Zeit mit königlicher Vollmacht ausgestattet hat. Ja, er hat ihm sogar zur Ausrottung der Juden 10.000 Zentner Silber gegeben. Und das wäre im heutigen Wert mindestens 100 Millionen D-Mark. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass es rechtliche Verträge Gottes mit der unsichtbaren Welt gibt. Nach dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aber wir dürfen daran denken, dass auch der Mond nur gemacht ist für bestimmte Zeiten als Herrscher der Nacht. Wir dürfen daran denken, dass die Vollmacht des Todes dem Satan bereits entrissen worden ist durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tode, dass ihm prinzipiell die Vollmacht genommen worden ist, die repräsentativ im Siegelring dargestellt wird, den Ahasveros zunächst dem Haman gegeben hat. Haman ist ja ein Bild für die weltgeschichtlichen Marionetten Satans, die historisch immer wieder versucht haben, Israel und damit den kommenden Messias, den Davids Samen, auszurotten und Gott in seinen Gnadengaben, Berufungen und Verheißungen der Lüge zu überführen. Das ist ja letztlich das Bemühen der finsteren Mächte. Aber Gottes Gnadengaben und Berufungen und Verheißungen sind unbereubar. Sie können nicht zurückgenommen werden. Auch der Sieg Jesu Christi wird einst aller Welt, dem gesamten All, dem gesamten geschaffenen All, offenbar werden und wird dargestellt. Und wir warten noch auf diesen Durchbruch der Erscheinung Jesu Christi, seiner Weltherrschaft über das ganze All. Und der Hass Satans richtet sich gegen Christus, damit aber auch gegen Israel, Mordokai, und gegen die Gemeinde des Christusleibes, die ja einbezogen ist in die heilsgeschichtliche Auseinandersetzung zwischen dem Christus und dem Satan, so wie uns Epheser 6 belehrt. Beide, sowohl Israel als auch die Gemeinde, sind Fremdkörper und Brückenkopf Gottes inmitten einer dunklen Welt, die den Mächten der Finsternis unterstellt ist. Brückenkopf des Heiligen Geistes. Und deshalb wird dieser Hass gegen Christus und gegen Israel auch einmal einen Höhepunkt erreichen. Wir haben es gelesen in der Wut des Drachen gegen das Sonnenweib und gegen den Samen des Sonnenweibes, also gegen das erweckte, endzeitliche Israel, so wie es in Offenbarung 12, 13 bis 17 geschrieben steht. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches das männliche Kind geboren hatte, die 144.000 aus allen 12 Stämmen. Und es wurden dem Weibe die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege an ihre Zufluchtsstätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser wie einen Strom hinter dem Weibe her, damit sie sie mit dem Strome fortrisse. Und die Erde oder das Land half dem Weibe und verschlang den Strom. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit dem Überrest ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Die Drachenwut in der Mitte der letzten Jahrwoche. Und deshalb betet Habakuk 3, Vers 2 der Prophet: Yahweh, ich habe deine Ankündigung vernommen, ich fürchte mich. Yahweh, zeuge ins Leben dein Werk in der Mitte der Jahre, im Zornesbeben gedenke deines Erbarmens. Ich muss zum Schluss kommen, aber gestatten Sie mir noch 10 Minuten. Gott fängt die Weisen in ihrer List. Das sehen wir auch an Haman, dessen Ausrottungspläne und Pogrome gegenüber den Judäern in Persien zu nichts geworden sind und sich gewendet haben zum großen Siege Israels. Der Baum, den er errichtet hat, 50 Ellen hoch, also circa 25 Meter oder 20 Meter, für Mordokai zubereitet, ist ja ein Bild für das Holz. Eigentlich steht im Hebräischen auch das Holz von 50 Ellen. Ein Bild des Kreuzes für den wahren Mordokai. Und dieser Baum, der für uns zu einem Baum des Lebens geworden ist, wird zum Fluchholz für Satan und für seine Mächte, von dem es heißt, der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman, so wie es in Kolosser 2, 14 bis 15 steht, von dem ohnmächtigen Christus, der in der absoluten Askese Gottes und in der absoluten Ohnmacht, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, von den Zuflüssen seines Lichtes, seines Geistes, seines Lebens, seiner Liebe am Kreuz hing, verlassen von dem lebendigen Gott. Da berichtet uns Kolosser 2 in einer wunderbaren Innenschau des Kreuzes, wie es Adolf Heller genannt hat. Er hat ausgetilgt die uns entgegenstehende Anklageschrift in Satzungen, die gegen uns vorlag. Er hat sie aus der Mitte hinweggenommen und sie an das Kreuz genagelt. Er hat die Fürstentümer und Gewaltigen entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er durch das Kreuz, durch das Holz, durch den Baum, an den er angenagelt war, über sie triumphierte. Und so wird Haman schließlich an dem Baum, den er errichtet hat, selbst aufgehängt. Und seine 10 Söhne, die in der Rache Israels getötet worden sind in Susan, wurden am Tage nach ihrer Tötung ebenfalls aufgehängt. Das ist rätselhaft. Und jüdische Forscher haben sich immer wieder die Frage gestellt, wieso dieses geschehen ist. Esther 9,13 heißt es ja, die 10 Söhne Hamans soll man an den Galgen hängen. Diese Antwort gab jüdischen Gelehrten jahrhundertelang Rätsel auf, da die 10 Söhne doch bereits tot waren, als die Bitte ausgesprochen wurde. Es war ein Dr. Katz an der Universität in Tel Aviv, der eine eigenartige Entdeckung machte. Im hebräischen Text dieser Aussage werden 3 Buchstaben kleingeschrieben. Und jeder, der ein hebräisches Altes Testament hat, findet dies auch in unseren Druckausgaben. Es sind die Buchstaben Taf, Shin und Zayin. Taf bedeutet das Ende oder der Abschluss. Shin bedeutet Zerstörung. Und Zayin bedeutet Waffe. Zusammengesetzt, Ende der Zerstörung mit Waffen. Da haben sich diese jüdischen Forscher die Frage gestellt, wann war das denn? Ende der Zerstörung mit Waffen. Und sie haben entdeckt, dass diese 3 Buchstaben, die ja auch Zahlwerte sind, eine Jahreszahl ergeben, nämlich die Jahreszahl 1946. In unserer Schreibweise. Da war wirklich Ende der Zerstörung mit Waffen. Und das Nürnberger Tribunal am 16. Oktober 1946 wurden in Nürnberg 10 Nazi-Verbrecher gehängt, nachdem sie vom Internationalen Militärgerichtshof schuldig gesprochen und verurteilt worden waren. Eigentlich waren 11 für den Galgen bestimmt. Aber Hermann Göring hatte eine Stunde vor der Hinrichtung mit Gift Selbstmord begangen. Und wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann war es ein amerikanischer Offizier, der ihm die Giftpille zugesteckt hat. Und dann waren es nur noch 10. Um es einmal mit dem Vers zu sagen. 10 Söhne Hamans Und der Tag, an dem der Urteilsspruch der Völker der Welt vollstreckt wurde, die Juden sagen, von der Residenz des Königs ausgeht und vollstreckt wird, war der Tag Hoshana Rabbah, das ist der 7. Tag des Laubhüttenfestes Sukkot, der 16.10.1946. So präzis erfüllt Gott sein Wort. Noch einmal, in den alten talmudischen Schriften wird dieser Tag Hoshana Rabbah, großer Festtag, Hauptfesttag des Laubhüttenfestes genannt, als der Tag, an dem der Urteilsspruch der Völker der Welt von der Residenz des Königs ausgeht und vollstreckt wird. So niedergeschrieben im Sohar Vayikra. Und nun gibt es ein Protokoll von Nürnberg, von Julius Streicher. Er war der Einzige, der ohne Würde an den Galgen ging. Er musste den Gang entlang gestoßen werden und schrie mit aufgerissenen Augen, Heil Hitler, Heil Hitler! Und als er die Treppe zum Galgen hinaufstieg, rief er, und jetzt gehe ich zu Gott. Er starrte die Hinrichtungszeugen vor dem Galgen mit brennendem Hass in den Augen an und schrie, Purimfest 1946. Sind wir hier nicht innerlich erschüttert darüber, wie Gott sein Wort erfüllt? Die 10 Söhne Hamans, ich habe die Unterlagen einmal von der Botschaft Jerusalems bekommen, Israels bekommen, Bad Godesberg, und die Dinge sind verbürgt. Ich darf Ihnen dazu noch etwas vorlesen aus einer Ansprache von dem sogenannten Reichsführer SS Heinrich Himmler, die er am 12. November 1935 auf dem Reichsbauerntag in Goslar gehalten hat, in welcher er den Inhalt des Esterbuches referierte. Diese Rede findet sich in der Sammlung Dokumente der deutschen Politik. Dort hat Himmler gesagt, eines dieser geschichtlichen Beispiele der radikalen Vernichtung eines arischen Volkes durch bolschewistisch-jüdische Methoden bringt uns die Bibel. Lesen Sie einmal mit sehenden Augen diesen Teil jüdischer Geschichte, in dem erzählt wird, wie die Juden unter dem persischen Volk verteilt sitzen, in allen Städten und in allen Dörfern und in der Hauptstadt Susa, wie in diesem persischen arischen Volk die Erkenntnis von der Gefahr dieser Juden vorhanden ist und wie der Wille, diese Judenfrage in Persien zu lösen. Entlösung der Judenfrage, verkörpert durch den Minister Haman zutage tritt, wie ferner der Monarch, der in der Bibel Ahasveros genannt wird und Xerxes war, durch unerhört klug gesponnene Intrigen seiner Hofjuden sich von seiner persischen Frau Vasti trennt, wie der Jude in vielerlei Gestalt, in diesem Falle durch jüdische Mädchen und hier wieder besonders durch die jüdische Hure Esther, den König umgarnt. Wir vernehmen dann, fährt Himmler fort, wie nun entgegen den Willen des volksverbundenen und rassebewussten Ministers Haman mit aller nur möglichen jüdischen Raffinesse das Intrigenspiel getrieben wird, das so endet, dass der seinem Volk und König treue Minister Haman von seinem gesinnungslosen und mit Blindheit geschlagenen Monarchen, dem Juden Mordokai, an den Galgen geliefert wird. Ein schmählicher Vorgang, den wir hier nicht zum letzten Mal in der Geschichte der Völker feststellen können. Und wie dieser Jude Mordokai zum Vizekönig gemacht wird und nun mit der jedem Bolschewismus eigenen kaltblütigen, nüchternen und erbarmungslosen Berechnung seine Befehle gibt, aufgrund derer in allen Städten und Dörfern die Edelsten der Perser alle Judenfeinde an einem vorher schriftlich festgelegten Tag von dem mit königlichem Dekret geschützten Juden ermordet werden. Und zum Hohne dieser Dinge wird sogar ein großer Siegesfesttag der Juden festgesetzt, das Purimfest bis zum heutigen Tage. Es ist selbstverständlich, dass das alte persische Volk sich von diesem Schlag nie mehr erholen konnte und die ganze Tragik dieses vom jüdischen Bolschewismus im Kern getroffenen und vernichteten Volkes mögen Sie daraus ersehen, dass diesem arischen Volk nicht nur seine hohe, reine Gotteslehre Zarathustras, sondern auch seine Muttersprache durch Vergessenheit genommen wird. Das ist doch ein erschütterndes Dokument. Und wie dieser ganze Hass gegen die Juden begründet war auch in der Nazizeit, das dürfen wir aus dem Wortlaut der Briefe entnehmen, die in die 127 Provinzen gesandt worden sind. Und da darf ich Ihnen ein letztes Stück aus den Zusätzen zum Buche Esther lesen, die in den apokryphen jüdischen Schriften aufbewahrt sind. Dort steht über den Wortlaut dieses Schreibens: Der Großkönig Artaxerxes lässt an die Statthalter und die ihnen unterstellten Landpfleger der 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien folgendes Schreiben ergehen: Obgleich ich über viele Völker herrsche und den ganzen Erdkreis in meiner Gewalt habe, bin ich doch darauf bedacht gewesen, mich nicht durch die feste Zuversicht auf meine Macht hinreißen zu lassen, sondern stets mit möglichster Milde und Sanftmut zu regieren, die Lebensverhältnisse meiner Untertanen allezeit friedvoll zu gestalten, das Reich ruhig und bis an die äußersten Grenze leicht zugänglich zu machen und den von aller Welt ersehnten Frieden immer aufs Neue zu sichern. Als ich nun meine Räte befragte, wie dies wohl zustande gebracht werden könne, hat Haman, der den zweiten Rang im Reiche einnimmt, mein ebenso wohl durch Besonnenheit ausgezeichneter als durch unwandelbare Ergebenheit und feste Treue bewährter Minister, uns dargelegt, dass allen Volksstämmen auf der Erde ein gewisses feindseliges Volk beigemischt sei, das durch seine Gesetze und Bräuche im Gegensatz zu allen anderen Völkern stehe und die Befehle der Könige hartnäckig unbeachtet lasse, so dass die von uns tadellos gehandhabte Reichsregierung nicht zur Ruhe kommen kann. Da haben wir wieder die Sprache Himmlers und Hitlers, die die Endlösung der Judenfrage wollten. Da wir nun in Betracht gezogen haben, dass einzig und allein dieses Volk allezeit gegen jedermann eine feindliche Stellung einnimmt, infolge seiner Gesetze und Bräuche eine fremdartige Lebensweise führt und in seiner Abneigung gegen unsere Verhältnisse die schlimmsten Übeltaten vollbringt, und zwar so, dass das Reich nicht zu gedeihlicher Ruhe gelangen kann, so haben wir demgemäß angeordnet, dass die im Schreiben Hamanns unseres obersten Reichsbeamten und zweiten Vaters euch bezeichneten, alle mit Weib und Kind durch das Schwert ihrer Feinde mit der Wurzel ohne alle Gnade und Schonung am 14. Tag des 12. Monats Adar des gegenwärtigen Jahres ausgerottet werden sollen. Damit diese schon längst und auch jetzt feindselig gesinnten Menschen an einem Tage gewaltsam in die Unterwelt hinabfahren und uns für die Zukunft in unseren Verhältnissen bis ans Ende ungestört und unbehelligt lassen. Endlösung der Judenfrage. Ich möchte mit einem letzten Gedanken schließen. Sie werden ihn aus meinem Buche über die Feste Israels kennen, die sieben Feste Israels, als eine Prophetie des ganzen Heilsplanes. Da haben wir das erste Fest Passa, das Fest der Erlösung durch das wahre Passalam Jesus Christus. Dann das Fest Shavuot oder Pfingsten, die Sendung des Heiligen Geistes zur Bildung der neutestamentlichen Gemeinde. Dann das Witterhornfest Rosh Hashanah, der Posaunenschall bei der Vollendung, Auferstehung und Entrückung der Gemeinde. In der Mitte der sieben Feste Yom Kippur, der Tag der Versöhnung, wo der rückkehrende hohe Priester die Versöhnung dem Volke Israel mitteilt. Schließlich Sukkot, das Laubhüttenfest, das ja immer schon bei den Juden ein Zeichen für das kommende Tausendjahrreich ist. Schließlich Chanukka, Tempelerneuerung, Tempelweihe, Bild der Neuschöpfung von Himmel und Erde. Und als letztes Fest Purim. Purim mit dem Inhalt des Buches Esther, dem Sieg über die Gottesfeinde und die Vollendung aller Wege Gottes, so wie es in 1. Korinther 15 geschrieben steht. Und damit möchte ich schließen, indem ich 1. Korinther 15, Vers 20 bis 28 lese. 1. Korinther 15, 20 bis 28. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn in derselben Weise wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle zum Leben geführt werden oder lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Marschordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann die Vollendung, wenn er die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft, alle Gewalt, alle Macht der Finsternis. Denn er muss so lange als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass das All unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen hat, ist, der ihm das All unterworfen hat. Wenn ihm aber das All unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem wieder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit Gott alles in allen sei.